Ein Nachbar, der bei uns in der Straße gewohnt hat, sagte dann irgendwann, ey, du musst unbedingt zu uns kommen. Mein großer Bruder hat eine Platte am Start. Das fasst du gar nicht. Und bin ich halt hin und ne, war halt so Metaller mit Pommesmatte und so nach dem Motto, ja, was wollt ihr mir denn jetzt hier erzählen? Ich hab mir eigentlich nur 9 Minuten Songs angehört, in denen so 3 Minuten Gitarrengegniede, Soli drin waren und so weiter und so fort. Und dann legt Oliver, der Bruder, Bad Religion No Control auf, die dann gerade rausgekommen ist. Und dieser erste Song, Change of Ideas, hat auf einmal in 50 Sekunden den kompletten Sack zugemacht.
Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob.
So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Radio Orchid, der Fury Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Kai Wingfelder bei uns ist.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, und Christoph Steinschneider ist auch da.
Ja, ich auch. Ich freue mich besonders, dass Ingo von den Donuts dabei ist.
Tachchen.
Ich grüße dich.
Moin. Vielen Dank für die Einladung. Moin, moin.
Ja, schön, dass du Zeit hattest für uns alte Herren hier.
Ja, das ist mir wirklich eine Ehre. Ich habe es ja gerade eben schon offline mal ganz kurz gesagt. Ihr seid ja wirklich mitverantwortlich dafür, dass meine Jugend, meine Dorfjugend nicht ganz so scheiße war mit Fury, ne?
Ach, das ist schön.
Gott sei Dank. Ja, muss man wirklich so sagen. Ja, also damals 48, wir hatten ja nichts. 40 Kilometer mit dem Bollerwagen durch den tiefen Schnee zum Fury in the Slaughterhouse Konzert. Aber hey, haben wir ja gemacht. Nee, also ihr seid ja wirklich echt eine Band, die mir seit Jahr und Jahr am Herzen liegen und wirklich echt eine der ersten Gitarrenbands, die ich halt damals so in meiner frühen Sportgitarrenwerdung halt irgendwie gehört habe. So.
Das ist sehr schön, weil immer wenn man mich fragt, was ich in meinem Leben erreichen will, dann sage ich immer, wenn ich es schaffe, jeden Tag ein Kind von einer bürgerlichen Karriere abzuhalten, dann habe ich alles richtig gemacht. Und ich danke dir, dass du mir diese Geschichte erzählst, muss ich sagen.
Du bist der Einzige, aber egal.
Nee, ich hatte so eine ganz lange klassische Ibbenbühner Dorfjugendmäßig, eine ganz lange Metal-Phase irgendwie und dann bin ich halt so über Bad Religion und Punkrock irgendwie abgewogen in alles, was halt so Gitarre war. Und dann sind halt so The Cure und New Order und dies und das dazu gekommen. Und da wart eben auch ihr dabei mit Fury in the Slaughterhouse. Und ihr wart dann wirklich echt auch so mit bei den ersten Shows, die ich in meinem Leben gesehen habe. Also große Konzerte irgendwie. Und das ist dementsprechend also schon echt eine schöne Sache, dass wir uns jetzt hier so mal anderswo begegnen.
Ja, wo war das erste Konzert, weißt du noch?
Wo ich euch gesehen habe, war in Lingen, in der Emslandhalle.
Ah, Heil Witzker, Kapitän. Lingen in der Emslandhalle.
Ich glaube, da geht was in Lingen. Alles täuscht, war entweder bei dem ersten oder beim zweiten Konzert, was ich gesehen habe, war Kürschte im Vorprogramm.
Oh Gott,
Kürschte. Kürschte, ja.
Ja, ich weiß. Ja,
lange her.
Haben wir mal mitgenommen damals.
Der Mann mit der Mütze.
More and More. Und das Publikum musste singen und so. Ja,
ja, genau.
Ich erinnere mich gut. Ich finde es ja lustig, dass wir haben ja immer viel mehr gemein, als ich wusste. Also ich wusste einige Sachen, sprich was unsere politische Ausrichtung angeht und so, was wir gut finden und dass wir Gitarren mögen, dass wir da immer auf der gleichen Linie lagen. Aber dann, als ich dann mal so geguckt habe, was ihr denn alles so gemacht habt, ja, und dann guckte ich noch weiter und dann gab es da wahnsinnig viele Dinge, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn. Komischerweise haben wir genau das Gleiche gemacht.
ich bin gespannt, welche Einzelheiten du da jetzt rausklamüserst.
Angefangen ist ja schon mal 2 Brüder in der Band, ne? Das ist ja schon mal ganz wichtig. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
Ja.
Bei Matzen wusste ich das, aber da sind es ja 3 gleich, ja?
Ja, dass die wieder übertreiben, das war ja ganz klar.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch, ihr könnt das ja gar nicht beurteilen, wie das ist, mit Brüdern in einer Band zu spielen. Ich bin ja so einer, ich muss mit Brüdern spielen. Und das ist echt schwierig. Also, will da nicht zu weit ausführen, aber.
Nee, das ist ähnlich wie mit Pastorensöhnen, das ist auch nicht so einfach.
Ja, gut, das stimmt auch. Ja, ja. Danke, ja,
Merkel. Stell dir dann mal vor, du startest eine Band mit Pastorensöhnen-Geschwistern. Dann ist alles zu spät.
Ja, dann wird's echt scheiße. Ich habe eine Band mit meinem Bruder zusammen übrigens, die heißen die Stones, aber das ist ein anderes Thema.
Jesus Christus, da nimmt schon zu Anfang eine gute Abfahrt. Ich guck mal ganz kurz ins Weinglas rein.
Genau, Jesus Christus finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, ja.
Den müssen wir uns mal merken.
Ich habe heute übrigens auch mal ein Bier am Start hier. Das haben wir ja uns immer gesagt, dass wir uns mal das mal anstoßen wollen.
So ein bayerisches Ding.
Das habe ich bekommen und dafür brauche ich ein Fury in the Slaughterhouse Autogramm.
Auf jeden Fall.
Also das hat mir ein Bekannter vorbeigebracht, nur wenn ich ein Autogramm besorge von euch, weil er den Podcast immer hört.
Na gut. Das ist sehr gut.
Und das ist das erste Mal, wir haben jetzt, glaube ich, die 17. Folge oder so, das ist das erste Mal, dass wir zusammen Bier trinken.
Du machst irgendwas richtig, du kriegst das Bier und wir müssen schreiben. Aber okay. Ja.
Ja, aber beziehungsweise ihr macht alle was falsch. Wie kann es denn sein, dass erst 17 Sendungen vergehen müssen, bis alle mal gleichzeitig Bier trinken?
Ja, danke solche, sage ich mal. Ne?
Wir, ja, haben, wir sind professionell, ja.
Und jetzt nicht mehr.
Aber es reicht nur, wenn einer betrunken ist, die anderen beiden können ihn dann noch auffangen. Ja.
Prost.
Ja, zum Prost. Wohl.
Ja, tschüss, tschüss.
Ja, auf die Gesundheit, sage ich mal. Wir nehmen uns jetzt seit über einem Jahr schon vor, dass wir endlich mal zusammen Bier trinken gehen. Aber ja, bisher haben wir es noch nicht geschafft. Es ist wirklich teuflisch, sag ich mal.
Das, aber das ist wirklich, das ist eine harte Verfehlung. Also dafür bist du in den Würn gesteinigt.
Aber jetzt hier mal, Butter bei die Fische. Also ihr habt angefangen in Büren. Da gibt es doch diesen riesen Musikladen, oder?
Wahnsinn. Ja, in Büren, also in Büren ist wirklich unsere Heimatstadt. Wir sind mittlerweile, ja, also Guido ist wieder nach Büren gezogen, der wohnt da mittlerweile wieder, aber das war im Grunde genommen wirklich so Anfang Mitte 90er, als wir angefangen haben, da gab es halt das Jugendzentrum Scheune. Und das war im Grunde genommen eigentlich so der einzige Ort, wo man halt irgendwie Konzerte spielen konnte und wo es Proberäume gab und so weiter und so fort.
Das war nämlich eigentlich meine Frage. Was macht man denn in Ibbenbüren, wenn man Musik machen will? Also da geht man raus, oder?
Du hattest damals wirklich in Ibbenbüren, also so stumpf das klingt, du hattest halt drei Möglichkeiten. Entweder du bist so ein Disco-Popper geworden und bist halt irgendwie am Wochenende ins A30 gegangen. Das war so eine
klingt schon scheiße.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das konntest du machen. Die Idioten haben sich dazu entschieden, halt Nazis zu werden und irgendwie auf Schützenfesten rumzuhängen. Und alle anderen sind halt Punker, Metaller oder ja zumindest subkulturelles Kid geworden und sind halt irgendwie in die Scheune gegangen. Weil das halt echt ein Laden war, ein Jugendkulturzentrum, was von der Stadt finanziert ist, was aber ansonsten sehr autark eigentlich immer an alle Sachen so angegangen ist. Und die haben halt Konzerte veranstaltet, die haben eine Jugendkunstschule dabei gehabt, wo man halt so, keine Ahnung, wenn du basteln wolltest, konntest du das machen. Wenn du einfach Jugendfreizeiten haben wolltest, konntest du dies machen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gab es halt diese Infrastruktur mit eben dieser alten Scheune, wo so 250 Leute reinpassen. Und man glaubt es kaum, was da wirklich in all den Jahren an Konzerten gewesen ist.
Aber man kann ja, wenn man so eine junge Band in Ibbenbüren ist, also kann ich mir schlecht vorstellen, dass man halt immer nur in der Scheune spielt. Also bei uns war es ja so, wir kommen aus Hannover, der Stadt, von der viele Menschen behaupten, sie wäre das größte Dorf Deutschlands, was natürlich eine reine Lüge ist, sondern es war eine schöne Stadt für Bands, weil das gab viele Möglichkeiten, wo man das spielen konnte. Aber trotzdem waren wir eine der wenigen Bands, die relativ schnell raus wollten, ja. Wir wollten raus und ihr musstet raus, oder?
Ja, mehr oder weniger. Also wir haben wirklich eine ganze Zeit lang wirklich in der Scheune gespielt. Du hattest aber das Glück, dass halt eben in der Scheune unglaublich viele internationale Bands gespielt haben. Also wir haben da echt ein tolles Booking gehabt. Ich habe das irgendwann auch übernommen, das Rockbüro da, und habe da halt echt für einen Apfel und ein Ei immer tolle Bands hinbuchen können, die halt eben gerade in Europa auf Tour waren. Und sagen wir, wenn eine Band von Hamburg runter in den Ruhrpott musste und ein Off-Day halt zu füllen war, dann sind wir mit der Scheune immer in die Bresche gesprungen und haben dann halt echt tolle Bands für einen Apfel und ein Ei bekommen. Da haben Green Day gespielt auf der Dookie-Tour, da haben Norfolk gespielt, Lagwagon, keine Ahnung, cool. Good Riddance, AFI, alle diese ganzen Bands, Marky Ramone und. Und dementsprechend hattest du eigentlich immer das Glück, wenn du das Support gespielt hast, dass eigentlich jedes Mal dich neue Leute gesehen haben. Ja. Die eben Böhner Kids sind natürlich gekommen, aber sehr viele Leute von außerhalb eben.
The Green Day ist auch so ein Ding, was uns verbindet zum Beispiel.
Ja. Die haben in den USA immer zusammen gespielt. Genau.
Und ihr Deutscher.
Aber richtigerweise, irgendwann mussten wir da raus. Und dann haben wir halt angefangen zu gucken, wo kann man denn spielen. Und ich habe damals Mitte 90er mich dann immer wirklich tagelang hingesetzt, habe irgendwelche Metal Hammer, Rockhard, Visions und die ganzen Magazine halt durchgeblättert hinten, die Tourdaten, und habe immer geschaut, welche internationale Band ist denn gerade auf Tour und welches ist der kleinste Club, den die spielen? Weil da immer die Chancen am größten waren, dass du jemanden ans Telefon gekriegt hast oder einen Fax schicken konntest. Ich habe dann also immer geschaut, keine Ahnung, Band XY, sagen wir Lagwagon oder sowas, haben gespielt mit Blink-182 im Hyde Park in Osnabrück. dann habe ich so geguckt, ja, wie können wir das denn wohl hinbekommen? Habe dann halt im Telefonbuch gesucht, keine Nummer gefunden und habe bei der Auskunft angerufen und die haben mir dann halt einfach die Telefonnummer vom Hyde Park gegeben. Und dann habe ich halt den Booker an der Strippe gehabt und der war halt völlig baff, dass eine Band proaktiv anrufen würde. So, und ich habe halt gesagt, wir brauchen noch kein Spritgeld, wir spielen, wenn ihr uns einen Kasten Bier dahinstellt, so nach dem Motto. Und so sind dann wirklich echt Shows bis nach Nürnberg gekommen. Immer mehr. Und wir haben halt immer das Glück gehabt, Support spielen zu können für größere Bands. No Use for Name und die Dwarfs und dies und das und Propagandi und so. Und dann ist daraus langsam aber sicher so flächendeckend so ein Netz geworden.
Mit ja, das cool. Mit dem Support, das haben wir damals nicht begriffen. Gute Idee. Wobei wir sind auch raus, ja? Wir sind relativ schnell raus aus Hannover und haben dann auch solche Sachen gemacht. Wir sind dann irgendwie 600 Kilometer nach München gefahren für 13 Leute im Feuerwerk. Ja? Das war uns scheißegal, aber wir haben schon mal in München gespielt. Es ist ein Anfang, haben wir uns gesagt. Auch zwei Leute in Augsburg haben wir mitgenommen, legendäre Shows. Oder auch einen in Wien, der hinter der Säule stand und wir dachten, es ist keiner da. Ja. Aber ja, wir aber hatten vielleicht nicht.
Wichtig.
Naja, aber ich finde die Idee mit den Supportbands eigentlich geiler.
Ja, aber also ich glaube, aber das eint uns dann wieder sehr. Also dieses Gefühl raus zu müssen und dann spielst du halt eben auch Shows, die wirklich muss man einfach ganz schön sagen, Kacke waren oder wo du halt draufgezahlt hast ohne Ende. Ja. Aber hey, wenn du da aber trotzdem alles gegeben hast und wirklich du authentisch viel Spaß hattest und so weiter, dann erzählen die Leute das. Und wenn du dich vor zwei Leuten nackt
machst, wenn einer da ist,
sagen die ihren Freunden, kommt mal beim nächsten Mal mit. Und dann sind es beim nächsten Mal meinetwegen fünf Leute.
Man darf halt nicht vergessen, eine Geschichte will auch gesehen sein, damit man sie erzählen kann.
Ja, aber es ist trotzdem eben auch ja der Lerneffekt, dass man auch alleine auf der Bühne Spaß haben kann und dass es eigentlich absolut nicht darum geht, was das Publikum da vorne macht, sondern was ich auf der Bühne mache, egal wie viel da sind oder nicht. Und wenn ich schon mal aufgebaut habe, will ich eh immer spielen. Ist mir egal, ob da wer da ist oder nicht. Ich meine, wofür habe ich denn das Zeug dahingestellt? Das wäre ja nur bescheuert.
Und dann darf ich mal fragen, wie unterscheidet sich das, wenn man Support-Band ist und wenn man dann irgendwann mal Headliner ist? Spielt man sich als Support-Band eher den Arsch ab, weil man weiß, das sind eigentlich gar nicht meine Fans, die da unten stehen. Die warten ja nur auf den Hauptact, also muss ich mir mehr Mühe geben?
Wir haben das eigentlich immer in den 1300 oder so, wie viel Shows wir bis jetzt gespielt haben mit den Donuts, immer so gesehen mit dem Sportsgeist, dass es ganz egal ist, ob du Support spielst, ob du Headliner spielst, ob du einen Song spielst oder 20 Songs spielst, ob du vor zwei Leuten oder vor 150.000 spielst oder sowas. Mhm. Der Wurf muss einfach der gleiche sein. Also du kannst nicht hingehen und im Grunde genommen Leute dafür abstrafen, dass du nur der Support bist oder so, dass du nicht Vollgas gibst. Wenn du das machst, dann machst du Kompromisse und dann irgendwie, dann gibst du den Leuten nicht das volle Programm. Das fand ich immer blöd.
Deswegen, ja, aber mir aufgefallen ist halt, dass bei Supportbands zumindest heute immer sehr viel gequatscht wird. Da wird dann nochmal aufs Klo gegangen, da wird viel rumgerannt, da wird Bier geholt. So. Und da ist das Publikum einfach, finde ich, undankbar. Da spielt sich einer den Arsch ab, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Und das, also mich im Publikum stört das halt oft. So, ja, vielleicht nimmt man das auf der Bühne gar nicht so wahr.
Ich würde mal sagen, jetzt, um mal ein bisschen rumzuschleimen, ja, dass das auch vom Publikum abhängig ist. Also wir haben zum Beispiel das große Glück gehabt, dass wir ja immer Supportbands mitgenommen haben und die wir uns auch immer extra ausgesucht haben. Und das Publikum war immer sehr wohlwollend. Das heißt, die hatte immer so einen gewissen Respekt. Das fand ich immer okay. Ja. Da kommt irgendwie eine Band aus Norwegen oder kommt irgendwie eine Band aus Erfurt oder sonst wo. Und die Leute hören sie sich erstmal an, ja. Wenn es dann Mist ist, hast du auch gemerkt, bei einigen wird gefeiert. Ja, das finden sie super. Und bei einigen sind sie dann höflich und respektvoll. Aber die holen sie nicht ab, ja. Und das gibt's, das gab's ja auch. Aber im Endeffekt ist es ja so, es gab nie dieses Ding, dass es dann irgendwie laut wurde und sie drehen sich um, zeigen ihm den Rücken oder was in den Hosen mal so passiert und so. Das ist alles so ein Kram, mit dem hatten wir nie was zu tun, weil unser Publikum halt einfach anders ist.
Ja, das ist toll. Ich meine, so ein Publikum zu haben, ist super. Also kann ich wirklich nur bestätigen. Also unser Publikum ist auch sehr, sehr, sehr wohlwollend allen Supportbands gegenüber immer. Und wir sind Anfang der Nullerjahre das erste Mal wirklich in dieses kalte Supportwasser hallenmäßig geschmissen worden, als die Hosen uns dann mitgenommen haben. Und ich bin auch bei den Hosen auf diversen Shows vorher gewesen und habe da auch wirklich Green Day untergehen sehen, als die da irgendwie Mitte der 90er Support gespielt haben und keiner wollte es sehen, so nach dem Motto. Und ich wusste also, was mich erwartet und habe den anderen Jungs halt so gesagt, ey, das ist eine tolle Chance und so, aber lass uns zusehen, dass wir keine einzige Pause machen. Weil das ist immer eine Methode. Möglichkeit, wo die Leute Hosenchöre anstimmen und dann wirst du die nicht mehr los. So.
Gute Methode, ich habe bei der letzten Sendung schon erzählt, was bei euch die Hosen waren. Waren bei uns die Pokes. Wir waren mit den Pokes auf Deutschlandtour. Das war ein Jahr, nachdem die Band angefangen hat.
Ja.
Und das war auch eine gute Nummer. Wir mussten immer nur dem Bier ausweichen. Das war echt eine harte Nummer. Ja, und die wollten wirklich nur die Pokes sehen. Also die kamen dann mit uns irgendwie erstmal anfänglich gar nicht klar, hinten ging es dann nachher.
Ja, wir haben bei den Hosen dann aber doch wirklich das Glück gehabt, also dass wir da auch so oft, wie wir jetzt mit denen unterwegs waren, mit offenen Armen empfangen werden. Ich glaube, wir haben auch eine sehr positive, sehr Leute empfangende Ansprache, glaube ich, und geben halt eben auch gut Gas. Und ich glaube, das
deckt sich,
glaube ich, auch so ein bisschen mit der Hosen-Crowd dann dementsprechend. Aber so dieses gebottelt werden und von der Bühne gebuht werden und so, das kannst du echt keinem wünschen, ey. Das ist schon
nee, das ist scheiße.
So, ne?
Aber ich wollte gerade sagen, ich habe euch ja ein paar Mal auch live gesehen, auf Festivals, da Hütte rockt und solche Sachen. Ihr gebt halt auch echt Gas. Also, aber ich finde diese Methode auch einfach die Schnauze halten und nur spielen ist natürlich auch sehr gut. Gibt dir ja keine Chance irgendwie. Ich bin lauter, weißt du was? Fick dich. Ja, das ist schon eine gute.
Das Geilste ist, dann haben wir so Mitte der Nullerjahre, haben wir dann eine längere Zeit die Hosen supportet und hatten dann einen neuen Monitormann dabei. Ja? Und dann sind wir auf die Bühne drauf und okay, alles klar, lass uns diese halbe Stunde, lass uns Gas geben und wirklich keine Pausen machen. Da müssen wir jetzt durch und die Leute am Schlafittchen packen. Und dann ist Folgendes passiert. Wir spielen halt alle mit In-Ear-Monitoring, also mit diesen Sendern und angepassten Ohrhörern. Und unser neuer Monitormann hatte damals das Beltpack von unserem Schlagzeuger und von mir vertauscht.
Ach du Scheiße. Und das ist geil. Und dann das ist interessant, glaube ich.
Das hast du ganz kurz mal erklärt für einen Laien. Ja, also sozusagen das Empfangsgerät.
Genau, dann hört nämlich der Schlagzeuger das, was der Sängerle hört, ja, und der Gitarrist hört. Und das Gitarristlein hört das, was der Schlagzeuger hört. Und ich finde, Schlagzeuger haben immer einen ganz speziellen Mix. Das
muss Sänger aber auch.
Meine Backliner, ja, dein Backliner nimmt sich immer mein Beltpack, weil er sagt, da hört er wenigstens alles. Ja,
ja, weil ich habe ja offene Ohren.
Und wir sind dann also auf die Bühne drauf, hatten also diese vertauschten Beltpacks, das heißt, ich habe all das gehört, was der Eike sich in seinem Mix beim Soundcheck halt reingehauen hat und er quasi meinen Mix vom Soundcheck. Und wir sind runtergegangen von der Bühne beim Soundcheck, haben gesagt, Alter, was für ein geiler Sound. Ihr könntest einfach direkt sofort ein Live-Album aufnehmen. Und dann kommen wir auf die Bühne, das Intro feuert ab. Und ich denke schon so, Alter, was ist das denn so laut? Und dann fängt der erste Song an. Und ich denke mir, mir fliegen so die letzten hier so aus dem Helm raus. Weil das Schlagzeug so ballerlaut war und mein Gesang war fast gar nicht zu hören. Das kann aber nicht wahr sein. Und habe mich dann zu unserem Monitormann umgedreht, habe gesagt, lauter, mein Gesang lauter. Und dann ist Eike eben am Schlagzeug halt die Mütze weggeflogen, weil die auf einmal mein Gesang das Gehirn zermartert hat. Und er hat die ganze Zeit leiser, leiser, leiser. Und dann wurde also im Grunde genommen bei mir sukzessive wurde der Sound immer beschissener und bei Eike halt auch. Und Eike hat dazu noch dieses Klick, dieses unglaublich penetrante Klick laufen lassen, was aber auch nicht so ein
Also, ich sag nur, more Cowbell, Freunde.
Ja, genau. Und ich habe eine halbe Stunde lang Fragezeichen im Gesicht gehabt und eigentlich nur Pöi, Pöi gehört. Und der Trommler hat, glaube ich, gedacht, ich schreie ihm sein Resthirn weg. Ja. Und hinterher stellte sich dann halt raus, dass wir diese Bellcats vertauscht hatten.
Oh Mann. Das ist aber auch echt ziemlich das Schlimmste, was hier passieren kann.
Bei jedem anderen Konzert hättest du halt gesagt, Moment mal, irgendwas ist hier falsch, mal eben Fehlersuche, aber eine halbe Stunde Support für die Hosen?
Das ist fies, ja.
Aber du hattest die In-Ears ja wenigstens drin, ne, Kai?
Ja.
Wie draußen.
Du hattest sie doch mal vergessen.
Ja, genau.
Ja, hab ich zweimal geschafft. Ich bin auf die Bühne, weil ich war so, also das letzte Mal habe ich das auf der Akustiktour gemacht. Da also haben wir dann wirklich schön feinen Soundcheck gemacht und dann ging ich auf die Bühne, war bester Dinge und wollte anfangen und stellte fest, wie fühlt sich das ganz anders an? Und dann erzähl irgendwas. Das war Tonhalle in Düsseldorf. Und dann musste ich erstmal rennen. Das ist ein ganz schöner Weg da. Und dann habe ich mir die Dinge reingestopft. Ja. Und dann habe ich halt den ersten Song mit einem leichten Hechler gesungen. So. Ja, aber was ich noch viel mieser finde, ist diese alte Tradition, ne, an der viele Leute festhalten. Wir haben die Gott sei Dank mittlerweile fast abgeschafft. Ja, dass man dann bei der letzten Show, wenn dann die Crew dann die Band verarschen oder die Supportband will dann die Band verarschen. Und das ist dann auch immer link. Ich weiß noch, im Hamburger Stadtpark haben sie mir mal auf meine Monitorboxen, da gab es noch kein In-Ear, Vogelzwitscher gelegt. Das war alles, was da rauskam. Und zwar brettlautes Vogelzwitschern. Dann hörte das auf und dann bekam ich einen Sound, dann war ich ganz glücklich. Und irgendwann war der Sound weg und dann hat der Frontmann draußen gesungen. Ich komm immer, wenn du kannst. Ich kann immer, wenn du kommst. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja? Ja, und dann stehst du da auch irgendwie blöd. Und ich konnte mit so einem Scheiß nicht wirklich umgehen. Ich fand das immer ein bisschen komisch.
Ja, unsere Roadcrew war da auch immer sehr, sehr gut drin. Ich erinnere mich an eine Tour, wo die Supportband bei der letzten Show auf die Bühne gerannt ist und der Sänger direkt seine "Alles klar, Bochum!" so, und das hat der, diesen Ansagenschrei hat er in eine Bockwurst gemacht. Das, die hatten das Mikro weggepackt und hatten eine Bockwurst in den Mikroständer rein.
Und als dann, der als blöde dann der, Scherze.
Ja, und als der Schlagzeuger dann angezählt hat, ist er als erstes hinten rübergefallen, weil der Schlagzeughocker nicht festgemacht war. Oh. Ist einfach so plump. Dann hat er den wieder zusammengesetzt und hat angefangen zu spielen, hat auf die Hi-Hat, auf die Crash Snare draufgehauen und war auf einmal in einer Rauchwolke, weil die auf die komplette Snare Mehl draufgepackt haben.
Genau, das kenne ich. Und es waren keine Sticks, sondern auch Bockwürste.
Ja, ja, genau. Das haben wir auch mal gemacht. Ja, los, kommt.
In der Band von Kirch. Jetzt einigt euch doch mal. Pass auf, Christoph, bitte.
Schnick, schnack, schnuck.
Ich wollte, haben sie mal im Hyde Park in Osnabrück, das war unser letzter Gig auf irgendeiner Clubtour damals, da haben sie ihn mit einer Konfettikanone vom Schlagzeug weggeschossen. Alter. Die hatten nicht gewusst, was da für eine Druckwelle rauskommt aus dem Ding. Hatten das so an eine Seite von der Bühne gestellt und Rainer war einfach weg. Obwohl, stimmt jetzt, bei unserem letzten Gig hat Rainer vergessen, dass wir noch ein Stück spielen und war schon bei den Autokonzerten. Wollte schon zu dem Auto zu seiner Freundin, irgendwie wollte sich den letzten Song von uns einhören.
Nee, der war schon drin.
Der saß schon bei ihr drin und dachte und merkte dann, wir fingen den Song an und der steigt so ein bisschen später ein, Ziel 4 vor bei Kick It Out und dann geht's los. Und spielen das Intro und warten auf die 4 vor, drehen uns um, Rainer ist weg. Und Rainer fiel das aber auch erst dann an, dann rannte der in den Lauf. Ja, es war auch lustig.
Dann saß sie zwischen den Autos durchrennen mit fliegenden Fahnen, rannte auf die Bühne und das war der Running Gag für den Rest der Show. Deswegen dauerte sie gleich 20 Minuten länger, weil wir uns so geömmelt haben.
Wunderschön. Das heißt, ihr habt also wirklich Autokonzerte gespielt, ja?
Naja, ja, wir haben drei Stück in Hannover gemacht, sonst nichts.
Wie war das?
Komisch. Na, wir haben Special gemacht. Für uns war es, glaube ich, nicht so blöde und merkwürdig wie für andere Leute. Also das gilt fürs Publikum und auch für uns. Ja. Weil wir haben da irgendwie großes Besteck aufgefahren, also wirklich volles Brett Rock'n'Roll Show mit dicker LED-Wand, allem drum und dran. Und dann das Schönste war eigentlich, dass wir mit so einer Zoom-App den Leuten die Möglichkeit gegeben haben, sich ins Bild einzuklinken. Also sie konnten sich dann bei bestimmten Stücken einfach so auf die Wand ballern. Da hattest du dann 500 Gesichter in Autos. Geil. Und einen, der hat immer die großen rausgeholt. Und dann konntest du, also wir auch, unser Publikum mal sehen, ja, in den Karren. Und das war super. Und das hat echt Spaß gemacht. Und vor allen Dingen haben wir den Bann vorher gebrochen, in dem Christoph und ich immer losgegangen sind. Halbe Stunde vor der Show beim Einlass und haben angefangen, die Windschutzscheiben zu putzen. Draußen vor dem Einlass und dann, wenn sie drin standen, auch so mit zum Golfcar, sind wir bei der letzten Show schon durch die Gegend gefahren worden und haben immer die Windschutzscheiben geputzt und geguckt, super, was da so drin los ist. Und da
ging es gut. Da haben die Leute so geguckt wie ihr Auto.
Ist strange. Du hast immer das Gefühl, du spielst für die Tagesproduktion von Volkswagen. Also das ist irgendwie komisch.
Ich meine, wir hatten irgendwie immer noch so ein bisschen, muss ich sagen, rückblickend, das Glück, dass wir nach den 25 Jahre Donuts-Shows Dezember vorletzten Jahres einfach gesagt haben, lass uns mal ein Jahr keine Shows spielen. Lass uns mal ein Jahr keine Pläne machen und so weiter und so fort. Und lass uns wirklich den Leuten mal die Chance geben, uns wieder zu vermissen. Jetzt vermissen sie natürlich jede Band irgendwie. Stimmt. Und es hat uns auch wirklich in den Fingern gejuckt, noch irgendwie Shows zu spielen, weil es kamen natürlich auch eben diese Anfragen für Kinokonzerte, für dies, das, Auto, irgendwas Konzerte und so. Aber es ist halt einfach nicht das Gleiche.
Nee, es ist nicht das Gleiche. Ich kann mich auch erinnern, Ingo, ich hatte dir irgendwann, glaube ich, im März oder so eine E-Mail geschrieben.
Ja.
Weil wir halt auf der Suche waren, da ging es ja gerade los, dass die ersten Konzerte abgesagt wurden. Und wir wollten halt Feedback von Bands haben, wie sie das sehen, was da jetzt gerade passiert. Und da hatte ich dich angeschrieben und du schriebst ganz optimistisch zurück. Du, uns betrifft das gar nicht. Wir wollten jetzt erstmal eine Pause machen. Genau. Aber bleib gesund und wir sehen uns. So, da konnte ja noch keiner an, dass das immer noch Bestand hat, ne?
Ja, die Tragweite dessen ist halt wirklich, also ist halt unfassbar. Und mir tut's halt unendlich leid, wirklich so zu sehen, wie peu à peu, besonders die Solo-Selbstständigen, die im Grunde genommen am letzten Glied dieser ganzen Kette halt so dranhängen irgendwie, alle sagen müssen, so, okay, pass auf, ich muss jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit die Segel streichen. Ich weiß nicht, ich muss mich umorientieren, muss irgendwie mir ein Auskommen suchen und so weiter und so fort. Und wann der ganze Bums halt wirklich ein Ende hat, das ist ja alles irgendwie.
Das weiß ich nicht. Aber ihr habt ja auch alle was getan. Für eure Crews habt ihr was getan. Und ihr habt ja auch den Sampler gemacht, Ingo, da seid ihr ja auch dabei.
Genau. Ja, also wir haben das eigentlich immer so gehalten, dass wenn wir irgendwie was tun können mit den Donuts, dass das halt im Rahmen unserer Möglichkeiten halt eben bei zeitnahen Aktionen irgendwie, dass es immer irgendwie was Cleveres gibt oder so, was halt gleichzeitig einen guten Solli- oder Charity-Effekt hat oder wie du es auch mal sagen willst irgendwie. Also, weil es gibt ja gefühlt, wisst ihr mit Fury bestimmt auch, ihr bekommt wahrscheinlich auch jede Woche 30 Anfragen für Benefizkonzerte hier, ja. Dies, das und so weiter. Und das sind ja alles immer tolle Sachen und das ist halt alles auch sehr unterstützenswert und so. Nur irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du der ganzen Flut von Solli- und Charity-Geschichten überhaupt nicht mehr Herr werden kannst. Deswegen haben wir irgendwann mal mit den Donuts entschieden, all das, was wir machen, machen wir halt irgendwie am besten von uns selbst initiiert und so in unserem eigenen Kosmos. Und dementsprechend haben wir dann diese 25-Jahre-Shows mitgeschnitten, so Columbia-Halle und den ganzen Kram in Berlin und haben da eben diese Birthday-Slams rausgemacht, so eine Live-Platte und haben dann einfach gesagt, lass uns doch unsere Leute, die bei den Shows dabei waren, also unsere Live-Crew unterstützen und haben einfach im Grunde genommen den Leuten die Möglichkeit gegeben, wenn die dieses Album bei uns im Shop bestellen, können sie halt noch dies und das Item dazu bestellen und das geht dann als Trinkgeld, wir haben es extra Trinkgeld und nicht Spende genannt, weil das irgendwie auch so, also vom Gefühl irgendwie eine nettere Ansprache war, konnte man also im Grunde unserer Crew halt Trinkgeld dann geben und das ist so wahnsinnig gut angenommen worden.
Habt ihr das schon ausgezahlt? Weil wir sind nämlich gerade dabei, mit unserem Steuerberater zu besprechen, wie man jetzt die Kohle im Kapitalismus. Kannst du nämlich nicht einfach sagen, hier, ich gebe dir Geld, weil es dir geht scheiße.
Nee, das wollen die ja gar nicht. Die ist es echt ein Problem.
Das ist gerade halt echt ein Problem, ne? Weil viele von unseren Leuten oder einige von unseren Leuten sind halt mittlerweile auf Hartz IV.
Ja.
Und dann nützt dir das Trinkgeld nichts, weil in dem Moment, wo du den Trinkgeld nimmst, nimmst du dem Staat die Kohle ab, die dir da rausreicht, die 3,50 €. Also es ist gerade schwierig.
Das ja, das ist ein schwieriges Problem.
Wenn ihr eine gute Lösung findet, sag mal Bescheid, wie ihr das macht.
Ich sag euch da gerne mal Bescheid. Also das ist auf jeden Fall eine gute Lösung gewesen. Ich bin glücklicherweise nicht mit der ganzen Finanzseite bei uns beschäftigt, obwohl wir ja unser eigenes Label auch sind und dementsprechend auch unser Management selbst machen und den ganzen Kram. Aber da haben, glaube ich, Eike und Alex haben da federführend wirklich eine gute Möglichkeit gefunden. Irgendwie. Wir haben denen neulich halt wirklich den Bonus quasi ausgezahlt und die waren alle unglaublich dankbar und glücklich halt irgendwie.
Ja, bei uns, wir haben die gefragt, wann sie es haben wollen, wie sie es haben wollen, weil wir haben theoretisch irgendwie Kuchshirts gemacht, für Führung, für Wingenfelder, weil es die gleiche Crew ist.
Ja.
Und das ist auch wunderbar gelaufen. Also ich bin froh, dass wir solche Fans haben, wie wir haben, weil die haben uns alle unterstützt, weil sie genau wussten, wie es den Jungs jetzt geht. Also uns geht es ja im Gegenspaß noch wirklich einigermaßen okay, aber für unsere Crew ist das halt echt tödlich. Und nachdem ich gestern so die Zahlen gesehen habe, wo man dann festgestellt hat, 200 Milliarden fehlen der Kulturbranche dieses Jahr, das ist die zweitgrößte Summe nach den Fluggesellschaften. Da muss man sich dann mal fragen, ob man nicht vielleicht doch irgendwie ernsthaft vergessen wurde. Also nee, vielleicht sollten sich das andere Leute fragen. Aber das ist ja nicht unbedingt unser heute Thema.
Nee, aber
ich find's immer bleiben,
trotzdem, ja. Ich finde es trotzdem, also es wäre trotzdem irgendwie, finde ich, blauäugig oder blind, da jetzt nicht drauf einzugehen, weil ich meine, letzten
Endes
irgendwo ist das natürlich auch weiterhin die komplette Umgebung, in der wir uns ja halt aufhalten dürfen seit so vielen Jahren.
Ja. Du, es wird ja auch immer schlimmer, weißt du, mit jedem Monat, der vergeht, ja, wo wir alle nicht spielen können und wo die ganzen Crews nicht arbeiten können und die Veranstalter und die Clubs. Und alles, was da dran hängt, bis zur Vermietung des Dixie-Klos, da wird es halt immer enger, weil jeder hat irgendwo noch eine kleine Reserve meistens irgendwo gehabt, viele, aber die ist irgendwann jetzt mal nach über einem Jahr, ist die fast bei allen auf den Nullpunkt angelangt, ja. Und wir werden es auch schwer haben irgendwann mal.
Habt ihr denn, weil wir haben uns da so lange Gedanken auch drum gemacht, irgendwie so, naja, es muss ja auch irgendwann mal ein neues Album her, dies, das. Aber irgendwie winden sich ja momentan die meisten Bands so raus aus dieser ganzen Nummer, indem halt Cover-EPs oder sowas halt eben rausgemacht wird.
Nee, wir machen das Gegenteil.
Wir haben eine Platte.
Genau.
Wir bringen im April komplett das erste Fury-Album seit 15 Jahren oder so raus.
Geht ihr da mit einem anderen Gefühl jetzt dann ran? Irgendwie ist das.
Naja, man weiß natürlich, dass man so. Ich habe jetzt schon mal dieses Jahr mit meinem Bruder zusammen Wingenfelder-Album rausgebracht. Ja. Ja. Und das war sehr schade, weil du kannst halt diese ganzen Dinge, die man eigentlich braucht, um das an Mann zu bringen, kannst du nicht machen. Wir konnten keine Fernsehsendungen machen und wenn, dann durfte da einer hin oder mal durften wir zu zweit hin. Da wurde es dann aber draußen gemacht, weil es noch warm war. Und in die Radiostation durfte man auch nicht rein. Das sollte dann alles irgendwie per Online laufen, wenn überhaupt. Und du kannst halt überhaupt gar keine Promo machen. Ja? Und du kannst halt auch nicht spielen. Und spielen ist halt eigentlich das, womit wir heute alle unser Geld verdienen. Mit dem Plattenverkaufen kannst du leider nichts mehr verdienen. Mhm. Und damit kurbelst du aber auch die Dinge an. Und wenn du noch nicht mal die Promo kriegst, um zu spielen, könntest du ja auch sagen, ich kann ja eh nicht spielen, ist scheißegal. Ja? Mhm. Aber wenn man dann so eine Platte macht wie wir und der jetzt ganz, ganz viel Herzblut hängt, weil es das erste Album ist, wo wir uns wieder zusammengerafft haben und es macht uns wahnsinnig viel Spaß, das mit Vincent zu produzieren und das ist wirklich ein schönes Album. Also wir sind alle ganz happy und alle Leute, die es kennen, sind auch ganz happy. Und dann weißt du, du haust es jetzt im April raus und weißt nicht, ob das nicht irgendwo dann in diesem ganzen Corona-Wahnsinn irgendwie versandet. Mhm. Ist ja schon blöd. Aber auf der anderen Seite haben wir uns gesagt, die Leute wollen ja irgendwas haben, ja. Und wenn wir jetzt ein Album machen, dann geben wir ihnen halt auch Musik, ja. Und das ist das Einzige, was wir ihnen geben können. Aber die geben wir dann jetzt auch. Und es macht keinen Sinn, das jetzt bis 2022 zurückzuhalten. Das wäre für uns auch blöd. Also dann hauen wir es lieber jetzt raus und gucken, was für Möglichkeiten wir haben, um vielleicht zu spielen dieses Jahr irgendwelche Dinge. Und das werden wir dann auch machen. Und dann geht's halt einfach weiter. Aber das Album muss jetzt raus. Also wir wollten es eh machen, aber wir wollten es eigentlich erst dieses Jahr anfangen aufzunehmen. Jetzt ist es dieses Jahr fertig, weil wir letztes Jahr so viel Zeit hatten. Und ja. Jetzt ist es noch ein bisschen schwierig, das zu Ende zu bringen, ja, weil dann jetzt kann man ja auch nicht mehr normal ins Studio gehen. Dann muss man halt irgendwie einige Sachen, wir mixen jetzt online gerade. Also das ist echt ganz schön.
Ja. Kommen wir doch mal auf eine Gemeinsamkeit eurer Bands. Nicht nur, dass zwei Brüder in der Band spielen, sondern ihr hattet ja beide eine Tour durch die Vereinigten Staaten.
Ihr hattet sogar zwei, ne?
So.
Ja. Und Japan.
Da bin ich ein bisschen neidisch.
Japan. Und da kann man natürlich in es gibt eine Podcast-Folge, ne? Mono in Amerika heißt die, ist glaube ich die dritte oder vierte Folge von unserem Podcast. Da erzählt ihr ausführlich, was euch da so widerfahren ist und wie das so war, in Amerika zu spielen. Ingo, wie war das denn bei euch?
Na, wir haben schon, ich glaube 2002 oder so mal für eine Show nach New York rüber gemacht, nämlich damals zu CMJ, zu dieser Musikmesse, was ja so ein bisschen so wie die South by Southwest oder Popcom oder wie du es auch immer nennen willst, halt eben war. Wir waren ja damals noch bei der BMG oder bei einem Sublabel von der BMG halt irgendwie unter Vertrag und dadurch ist dann halt eben diese Geschichte damals zustande gekommen. Und hatten irgendwie gedacht, USA wäre halt schon geil. Wir haben ja damals auch noch auf Englisch gesungen und so. Und natürlich ist ja auch das Gros der Bands, die im Grunde genommen den Sound machen wie wir halt irgendwie, durchaus an der Westküste irgendwie auch zu Hause. Zumindest damals halt gewesen so. Und diese erste Show, das war für uns schon so ein Ding damals. So, geil, hier in New York spielen und so. Und dann mal einmal irgendwie so diese große weite Welt halt schnuppern, aber es ist dann auch eigentlich erstmal dabei geblieben, weil wie ja jeder weiß, der irgendwie mal in USA mit einem Instrument eingereist ist, das ist halt einfach sackteuer.
Ja. Also,
das muss man halt einfach ganz klar sagen. Und dann haben wir einfach immer die ganze Zeit irgendwie gewartet, wann gibt's denn mal eine gute Gelegenheit, dass wir wirklich mal in den USA spielen können. Und wir haben dann 2013 haben wir dann eine wirkliche Veröffentlichung in den USA halt gehabt von einem Deutschen, der dort ein Label aufgemacht hat und sich mit ganz merkwürdigen YouTube-Clips irgendwie eine goldene Nase verdient hat, also mit so eher so Kinderliedern oder sowas. Und der hat sich dann halt immer so seine Lieblingsbands aus Deutschland halt an Land geholt und hat gesagt, ich habe ein Label, ich habe die Kohle, wollt ihr das nicht auf OK Good, auf diesem Label halt veröffentlichen? Und haben gesagt, ja klar, wäre ja cool. Und haben dann überlegt, da müssen wir jetzt ja eigentlich auch eine Tour haben. Und über die ganzen Jahre, über diese 20, 25 Jahre mit den Junos, haben wir natürlich viele Bands aus den Staaten halt kennengelernt, eben auch aus dem großen Punkrock- oder Hardcore-Bereich, Umfeld, und haben super viele Freunde da einfach aktiviert. Und ich habe dann Nathan, den Bassisten von Flogging Molly, auf einem Festival in Österreich gefragt, ey, wenn du zufällig was weißt, wir suchen gerade nach irgendeiner Band, wo wir Support spielen können in den Staaten und damit wir halt mal ein paar Shows da spielen können. Wir hatten eine Veröffentlichung da und dann meinte er nur so, let me think, I'll get back to you oder so. Und ich habe dann aber mehr oder weniger mir gar nichts dabei gedacht, großartig. Ich dachte, ja, vielleicht hört er sich mal um. Eine Woche später hat er mir dann eine Mail geschrieben, ob wir nicht Lust hätten, die komplette Tour von denen zu supporten. Und Flog und Molly sind ja in den Staaten wirkliche Superstars, muss man sagen. Also die spielen, die kleinsten Shows auf der Tour waren 2.500er Läden und das ging hoch bis 15.000 oder sowas. Und dann hatten die uns halt wirklich diese komplette Tour halt angeboten. Und dann standen wir auf einmal vor dieser Situation, dass wir gesagt haben, okay, boah, das ist eine geile Chance. Die hatten aber auch durchaus viele Off-Days zwischen ihren Shows. Und dann haben wir gesagt, okay, Visa sind super teuer, aber lass uns das machen. Da haben wir uns Visa besorgt für den ganzen Monat und haben dann gesagt, okay, die sind den ganzen Monat gültig. Lass mal gucken, was wir den ganzen Monat zusammenbekommen. Die Flog & Molly Dates waren 9 oder 10 Daten, die waren an der Westküste und mittlerer Westen. Und dann haben wir überlegt, okay, da muss doch noch mehr gehen. Und dann haben wir halt Anti-Flag angerufen, alte Kumpels von uns, mit denen wir irgendwie Millencolin zusammen in Europa supportet haben. Und die meinten so, ja, wir machen gerade 20 Jahre Jubiläumstour. Wir spielen so zwei Abende hintereinander im Troubadour in Hollywood. Wenn ihr Bock habt, seid ihr Support. Haben wir das gemacht. Dann habe ich den Bassisten von Ignite, von dieser Hardcore-Band, Brad, habe ich dann halt irgendwie geschrieben, meinte so, hast du zufällig irgendeine Idee, wo wir an der Westküste noch spielen könnten? Er so, ja, ich habe gerade eine neue Band gemacht, Nations of Fire, wir spielen da und da, da kann ich euch bestimmt mal mit reindrücken. Aber viel wichtiger, habt ihr schon einen Tourmanager? Ich so, hä, wie? Er so, ja, ich mach das.
Und dann hatten wir wie auf geil ist das denn?
Den Bassisten von Ignite als Tourmanager. Und dann ging das halt los, dass der dann meinte so, ah, ich kenne noch den und den, da kann ich nochmal nachfragen, hier und da und so. Gleichermaßen hat dann der Umberto, unser Booker hier aus Deutschland, hat dann seine Kontakte wirklich noch angetriggert, sodass wir dann irgendwann rübergeflogen sind in der zweiten Monatshälfte an die Ostküste und dann halt uns eine Wohnung in Brooklyn besorgt haben. Und dann haben wir mit CJ von den Ramones halt noch Shows gespielt, sind halt noch nach New Jersey runter, nach Long Island, haben in der Webster Hall in Manhattan und so noch gespielt irgendwie. Und dann ist ein ganzer Monat daraus geworden. Und das war der helle Wahnsinn, wirklich.
Ja, so klingt das auch. Ja.
Also da war wirklich alles dabei. Also wirklich diese großen Stadion-Shows, auch irgendwie auf dem St. Patrick's Day in Phoenix, Arizona gespielt, vor 15 oder 20.000 Leuten outdoor. Das war so eine Open Air, was der Knaller war. Und dann hast du aber dazwischen wirklich einfach auch den Dreck vom Boden aufgeleckt, indem du halt die Off-Days gefüllt hast. Wir haben dann in Seattle gespielt, im Paramount, was halt dieses riesige, altehrwürdige Theater ist, mit Flog & Molly ausverkauft. Und am nächsten Tag haben wir dann im El Corazon gespielt, was immer noch ein sehr, sehr guter Punkrock-Schuppen ist, sehr renommiert. Aber da waren dann, glaube ich, 7 Leute da, wo am Tag vorher 2.500, 3.000 Leute gestanden haben. So.
Ja. Ja, wir hatten auch das Weirdstock Festival, da waren auch nur 12. Aber ansonsten. Ja. Da wir haben es auch eigentlich groß und klein gemacht. Also wir sind ja dann rübergekommen mit einem Musiker, von dem ich keine Platte besitze, aber es war die Chance rüberzukommen, sprich Meatloaf. Ach, und ja, und dann haben wir so 10, 12 Shows gespielt, glaube ich, dann hat er uns von der Tour geschmissen, aber das waren halt alle Indoor-Stadiums, also das waren die großen Dinger und teilweise auch diese Außendinger.
Geschmissen?
Ja, ja, weil er sich erhofft hatte, dass wir ihm ganz viel junges Publikum bringen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Man mochte uns gerne, die Band mochte uns auch gerne. Es war auch, gab kein schlechtes Konzert. Das Publikum fand uns auch super. Ja. Aber er hat dadurch seine Verkaufszahlen von der Tour nicht erhöht und hat uns dann durch Cheap Trick ersetzt, was noch beschissener war für ihn, glaube ich. Oh, yeah. Aber danach haben wir dann theoretisch genau auch das gleiche gemacht wie du.
Auch den Dreck von den Klinken gelöffelt. Ja.
Aber wir haben auch schöne Sachen gespielt. Also wirklich auch wie Green Day und Festivals Out, das war in Boston, glaube ich. Oder so. Und das war und eigene Clubs gespielt, haben auch Boston so ausverkauft beim dritten Mal und 7 Mal in New York und mit Dave Matthews Band und allen und ach Gott und die Welt. Das war sehr schön, eine schöne Zeit. Wir waren knapp 200 Monate da das erste Mal und dann hatten wir einen Break und dann ging es weiter.
Ja, ja, super.
Aber es war eine interessante Erfahrung.
Absolut, ja, ja. Ich würde das auch nicht wissen wollen. Also war wirklich für mich auch so die Quintessenz aus, wenn man diese 25 oder 26 Jahre, die wir jetzt mit den Jonas gemacht haben, dann war diese Tour da, diese USA-Tour, dieser Monat, das war eigentlich so die Subsummierung von all dem, was man halt schon mal gemacht hatte irgendwie. Also wirklich die großen Sachen, dann die ganz kleinen Sachen wieder und sich aber wirklich immer den Arsch abgespielt, weil man eigentlich nur vor 9 Leuten gespielt hat, mit den Ausnahmen von 5 oder 6 Leuten, die dann extra gekommen sind für einen.
Aber jetzt kommt's ja, USA kennen wir ja beide, das ist ja schon mal, ist super, ja, aber wie bitte kommt man nach Japan?
Und wie kommt man auf die Idee, in Japan ein Label zu gründen?
Ist das Größenwahn? Vielleicht habe ich mich gefragt.
Es ist vor allen Dingen einfach nur sau viel Glück. Ich spule mal zurück zu diesem ersten New York Konzert auf der CMJ. Da stehen wir, da kommen wir an im Hotel und stehen da mit unseren Gitarren und wollen gerade einchecken. Und auf einmal kommt ein Japaner zu uns und fragt, hey, welche Band seid ihr denn? Und wir sagen, Two Knots. Und dann verbeugt er sich ganz tief, oh, ihr seid riesengroß in Japan. Und wir hatten das halt für japanische Höflichkeit gehalten und haben dann halt uns nicht weiter was beigedacht, haben uns artig bedankt, aber auch gedacht, okay, was ein Weirdo irgendwie, also was für ein Kommentar. Und dann sind wir von dieser Show auf der CMJ zurückgekommen und auf einmal habe ich dann diverse Fanmails aus Japan gehabt und auch so Japaner und Japanerinnen, die sich eingetragen hatten auf, bei uns im Gästebuch, so auf der Website damals noch, die meinten, wir würden da die ganze Zeit im Radio laufen und zwei Monate später saßen wir dann im Flugzeug nach Japan. Und dann hat uns die Band Midtown, eine Band aus New Jersey, die wir wiederum mitgenommen hatten auf die Pocket Rock Tour in Deutschland, hatten uns dann da mitgenommen. Die waren dann da auch gerade veröffentlicht worden. Und dann saßen wir auf einmal in Tokio, in Osaka und in Nagoya und haben da Konzerte gespielt, ausverkaufte. Und es war so Spinal Tap auf einmal alles. Also diese erste Show in Tokio im Liquid Room, das ist so ein Laden für 1400 Leute, war halt ausverkauft. Wir sind raus auf die Bühne, haben angefangen zu spielen und die haben sich auf die Mütze gehauen. Also als wäre es einstudiert für so einen Film. Als hätte so ein Publikum gecastet für einen Film. Und sind durchgelegt wie nur was, haben jede Zeile mitgesungen und wir waren noch nie da, das konnten wir überhaupt nicht fassen. Und dann haben wir aufgehört zu spielen und dann waren die Mucksmäuschen still und haben uns einfach
mit
großen Augen angeguckt. Es war wirklich so Applaus. Hä?
Das habe ich auch gehört.
Und dann war nichts mehr. Und dann haben wir so umgeguckt, okay, alles klar, hallo, wir sind. Also ich hatte das Gefühl, man konnte so eine Stecknadel fallen lassen. Haben wir wieder gespielt, haben die sich wieder aufs Maul gehauen, wie Sau. Und das ging dann immer so weiter, dieses Spiel. Dann sind wir runtergegangen von der Bühne und stand Hayato, unser Promoter aus Japan, stand dann in der Bühne und ich meinte so, I don't think they liked it. Und meinte er nur so, are you fucking kidding me? They loved it. That was such a great reaction. Und dann hat er uns halt erstmal erklärt, dass Japaner, um den Sängern nicht das Wort abzuschneiden, Mucksmäuschen still sind. Sie applaudieren ganz kurz und es ist eine Respektsbekundung, nicht zu sprechen. Wenn,
die oder Höflichkeit, ja.
Ja, ja. Und diese Clubs sind dann in Japan auch verrückterweise meistens so im 14. Stock oder sowas gelegen, in so Hochhäusern. Und es geht nur mit zwei Aufzügen hoch. Und du denkst halt so, okay, wie sollen 1400 Leute, es war um 6 oder 5:30 war Einlass, um 6 ging die Show los. Shows gehen ja immer von 6 bis 9. Dann ist halt immer Zappenduster. Und dann denkst du so, wie kommen 1400 Leute in zwei Aufzügen in einer halben Stunde da rein? Und die waren aber alle da, weil die alle artig angestanden haben und alle den Aufzug...
Und dann immer U-Bahn-mäßig reinschieben.
Ja. Und dann bringen die, haben die wirklich original ihre eigenen Aschenbecher und so mitgebracht, so aus ihren Handtaschen rausgeholt, geraucht, den ganzen Kram wieder verstaut. Und du konntest nach dem Konzert, 2 Minuten nach dem Konzert, wurde noch der Drumriser so abgesaugt mit dem Staubsauger, du hättest einfach vom Boden essen können. Völlig weird. Und dann haben wir mussten wir holterdiepolter das Gebäude verlassen, weil für uns die Straße gesperrt wurde und wir haben noch gedacht, wir hätten uns verhört, sind dann in so Vans oder so Limousinen halt irgendwie so rein und dann sind die weggefahren und dann wurden wir mit so einer Polizeieskorte wurde so eine große Straße in Shibuya abgesperrt und dann wurden wir da so rausgeleitet und wir haben einfach gesagt, die wollen uns alle verarschen. Also so ihr tickt doch nicht sauber. Also für 5 Penner aus Westfalen. Ihr seid doch nicht ganz dick. So, und haben dann in dieser Holter-die-Polter-Aktion Alex Gitarre im Aufzug vergessen. Und dann haben wir gedacht, okay, fuck. Am nächsten Tag irgendwie so in Osaka so, shit, alles klar, wir sind am Arsch. Alex Gitarre ist weg. Die werden wir nicht mehr wiederbekommen. Dann hat irgendjemand netterweise Shuttle klar gemacht, für Alex wieder zurückzufahren. Und diese Gitarre ist einfach 24 Stunden mit dem Aufzug hoch und runter gefahren.
Nein.
Kein Mensch hat die angefasst.
Nein.
Das ist halt Japan. Und das durften wir dann also 7 oder 8 Mal machen. Also wir waren 7 oder 8 Mal in Japan auf Tour, haben dann auch das...
Okay, wie heißt der kleine Japaner aus New York nochmal?
Ja, wir wollen auch mal spielen. Ich finde das Spiel gut. Ich will auch mal eine Gitarre stehen lassen. Ich habe mal meine Gitarre auf dem Glockseehof vergessen. Mit besoffenem Kopf oben stehen lassen. Aber Glocksee ist ein heiliges Gelände. Bis fiel mir dann irgendwann morgens um 2 oder 3 fiel mir ein, scheiße, meine Gitarre steht noch auf dem Glockseehof. Und dann bin ich zurückgefahren und dann stand sie da auch noch.
So, also, auf Hannover ist Verlass.
Also ich glaube, sie ist sozusagen das Tokio Hannover.
Das Tokio Hannover, genau.
Ja, und dann haben wir...
Und Jesus Christus, seine Gitarre fasst niemand an.
Wir haben dann auf jeden Fall da diverse Touren spielen dürfen und die Platten sind dann da alle, sukzessive sind die dann alle veröffentlicht worden und sind verrückterweise dann in den Charts so immer in die Top 3 gegangen. Wir hatten einmal so eine ganz weirde Situation, dass dann die Amplify the Good Times Platte rausgekommen ist oder die Got the Noise und Whitney Houston hinter uns war. Als Neueinsteiger so. Und man irgendwie die Welt nicht mehr verstanden hat. So.
Und die wussten auch, dass sie aus Deutschland kommen, weil es ist ja in Japan ein großer Markt für deutschen Metal vor allen Dingen.
Ja, ob es das oder nicht. Die klassische Frage in japanischen Interviews war eigentlich immer, es wurde erst immer so das Thema Donuts abgefrühstückt und dann irgendwann lehnte man sich nach vorne und dann wurde es nämlich richtig interessant, was macht denn Udo Dirkschneider gerade? Oder wann kommt denn die neue Doro?
Und dann ist genau.
um jetzt also auf das Label zu kommen, wir haben dann auch einen Verlag drüben gehabt unter dem Dach von Nippon Television. Das muss man sich so vorstellen wie das ZDF in Japan. Also wirklich mit einer Einschaltquote von, ich habe gesagt, 23 Millionen gucken zu Primetime samstagsabends da halt irgendwie Nippon Television. Und die hofieren halt unter ihrem Dach ganz viele kleine Labels. Und da ist dann eben Solitary Man die Idee entstanden, dass unsere Verlagslady Motoko damals gesagt hat, jedes Mal, wenn ihr eine deutsche Band im Interview hier empfehlt, gehen die Sales in der Woche drauf hoch. In Japan. Das muss also bedeuten, die Leute geben was auf euer Wort. Hast du nicht Lust, A&R zu werden für ein interkontinentales Label? Du suchst die Bands raus und wenn die in Japan nicht offiziell zu haben sind, dann veröffentlichen wir die einfach. Wir haben die finanziellen Möglichkeiten, das zu tun.
Ich habe so ein paar Namen gelesen, wie so Placebo, Beatsteaks.
Und dann ist wirklich, dann war halt der kurze Dienstweg war halt einfach da, dass man halt einfach auf Freunde zugehen konnte. Wir haben da die Beatsteaks gefragt, wollte das machen. Wir haben Muff Potter gefragt, Dover aus Spanien. Und irgendwann ist das Ganze zu so einem verrückten Selbstläufer geworden, dass wir dann die Toy Dolls da veröffentlicht haben. und dann Boys That's Fire, Dropkick Murphys gemacht haben.
Wahnsinn.
Und dann wurde es ganz weird, weil dann haben wir nämlich eine Mail bekommen von Placebo.
Ja, habe ich gesehen.
Die haben dann quasi bei uns angefragt, weil die ihren weltweiten Deal mit einem Major-Label halt terminiert hatten. Und als dann das Placebo-Album, das neue rausgekommen ist, haben die gedacht, warum nicht auch einfach mal so kleine Indie-Labels in verschiedenen Territories ausprobieren und hatten irgendwie von Solitary Man gehört. Und dann haben wir auf einmal Placebo da rausgebracht und wussten überhaupt nicht, wie uns geschieht. So.
Sensationell.
Und das war halt cool. Das war eine ganz tolle Zeit, aber die ging halt wirklich auch eigentlich bis Fukushima. Als das passiert ist, hat sich alles in Japan gewandelt. Auf einmal gab es keine Touren von internationalen Bands mehr. Der ganze Markt hatte sich so gewandelt, dass auf einmal so J-Pop und K-Pop total in war. Also die Domestic Artists, die dann halt auf japanischer Schlager, wenn du so willst. Also klassische Lieder über Zusammenhalt, heile Welt, dies, das und so weiter. Und wir hatten dann zu der Zeit gerade mit den Donuts ein Album draußen, Wake the Dogs, wo dann Come Away With Me drauf war, so ein Song. Und das Video dazu zeigt uns, wie wir so schiffbrüchige sind. Das kam natürlich in Japan dann extrem gut an. Leute, die gerade so aus den Fluten raussteigen und das gar nicht überlebt haben. So. Mhm. Und dann war das Thema da eigentlich mehr oder weniger erstmal durch. Wir haben dann da noch ein paar Bands veröffentlicht und so und die Donuts haben dann auch da nochmal veröffentlicht hier und da. Wir sind dann nochmal drüben gewesen 2016 für eine Show in Tokio, als die Karacho dann rausgekommen ist. Aber seitdem waren wir noch nicht wieder da. Ist echt anders, wirklich. Aber man kann es auch verstehen.
Ja, Brett, ne?
Kommen wir doch mal zu deinem wichtigsten Rockalbum. Das fragen wir ja alle unsere Gäste immer. Welches ist denn dein wichtigstes Rockalbum?
Ich muss halt wirklich sagen, dass ich super Fan von tausenden Bands wirklich bin. Aber wenn es eine Band gibt, die bei mir wirklich den Schalter umgelegt haben, so sehr, dass ich es bis heute nicht glauben kann, dann sind das Bad Religion. Als ich das erste Mal die No Control gehört habe, wusste ich echt nicht mehr, wo vorne und hinten ist.
Da ist er. Und da treffen wir uns schon wieder. Weißt du warum? Nee, sag. Ganz einfach. Wir haben mal irgendwann 1988 einen Typen kennengelernt in Hannover, der hat die Merchandising Company für uns gegründet. Nöke hieß sie ja. Mhm. Und dieser Mensch heißt Jens Geiger, ja, und der ist seit etlichen Jahren, ja, der europäische Tourbooker, wohnt auch in LA, von Bad Religion. Ja. Und Management von Korn. Und da treffen sie wieder. Und seine Freundin ist die Tourmanagerin von Rammstein. Ja. Die waren beide bei uns, das waren die beiden Merchandiser. Jens Dreiser und kleine Heike Krämer. Und jetzt machen sie genau das. Und er ist Bad Religion schon seit Jahrhunderten von Jahren, weil er kommt genau aus der Szene.
Ich hab den wirklich auch vor 2 oder 3 Jahren, habe ich den Geiger noch wieder getroffen, als ich Bad Religion besucht habe bei Rock am Ring dann auch eben. Ja.
Was war denn nach dem Album anders für dich, als es rauskam? Vorher und nachher?
Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich eine ziemlich lange Metal-Phase halt irgendwie hatte, weil mein großer Bruder war Metaller und auf dem Land nimmt man sich dann ja die Vinylplatten, die man kriegen kann, weil man ja nicht jeden Tag in den großen Superstore gehen kann, um sich neue Platten zu holen. Und da wurde natürlich auch viel Tapes getradet und so. Ihr hört dir mal das an, hört dir mal dies an. Und dann hast du halt Metallica gehört, dann hast du Slayer gehört, Anthrax, ZZ Top, aber auch sowas wie Sisters of Mercy, dies, das. Und ein Nachbar, der bei uns in der Straße gewohnt hat, sagte dann irgendwann, ey, du musst unbedingt zu uns kommen. Mein großer Bruder hat eine Platte am Start. Das fasst du gar nicht. Und bin ich halt hin. Und ne, war halt so Metaller mit Pommesmatte und so nach dem Motto, ja, was wollt ihr mir denn jetzt hier erzählen? Ich hab mir eigentlich nur 9 Minuten Songs angehört, in denen so 3 Minuten Gitarrengegniede, Soli drin waren und so weiter und so fort. Und dann fangen die, legt Oliver, der Bruder, Bad Religion No Control auf, die dann gerade rausgekommen ist. Und dieser erste Song, Change of Ideas, der auch prophetischerweise Change of Ideas heißt, hat auf einmal in 50 Sekunden den kompletten Sack zugemacht. Das ist ein 50 Sekunden schneller Song, mit der für mich auf einmal all das gebündelt hat, was Metal in 9 Minuten ausgewalzt hat. Das war so ein bisschen so, als hättest du Metal destilliert oder Gitarrenmusik destilliert und das, was unten rausgekommen ist, war so ein kleiner Schnaps, den man so ganz schnell eben so hinter die Binde geben kann und den gleichen Effekt gemacht hat. Ich konnte es nicht fassen, dass man so viel Energie, so viel Message, so wahnsinnig großartige Chorsätze irgendwie in schnelle, harte Musik packen konnte und dass das Ganze so schnell vorbei sein konnte dann wieder. Also das war wirklich, als hätte ich einen Zug überfahren. Und danach war nichts mehr anders. Ich habe auf einmal gedacht, das gibt's doch gar nicht und habe dann wirklich angefangen, mich tief für Punk zu interessieren und auf dem Land war das ja früher eigentlich so ein bisschen so ein Affront. Du konntest ja Metaller werden oder Punker werden. Also das war ja schon eine harte Szenestückelung, sagen wir mal so. Ich habe das Glück gehabt, dass ich irgendwie immer so mit beiden Füßen eben durch die Scheune im Punkrock war, aber durch meinen großen Bruder eben auch in dieser Metal-Szene halt irgendwie so drin war. Das heißt, ich konnte so in alle Richtungen high-fiven und abklatschen und mir die ganze Zeit neue Platten holen. Und ich habe aber seitdem eine unbändige Liebe entwickelt für harte, schnelle Gitarrenmusik. Also das hat mir alles erklärt, was ich in meinem Leben wissen wollte. Das hat mich innerhalb von 2 Jahren zu einem Vegetarier werden lassen, durch so Bands wie Propagandi, die dann halt eben auch dieses Vegetarismus-Thema halt irgendwie hatten. Das hat mich sehr erstärkt in meiner Meinung, dass Nazis irgendwann mit einer Planetenknarre von diesem Planeten geschossen werden müssen und. Also da waren so viele Sachen dabei und das hat mir halt eben auch gezeigt, Punk, das braucht vor allen Dingen Attitüde. Du musst nicht unbedingt perfekt spielen, perfekt singen können. Das ist so ein bisschen so Malen nach Zahlen. Jeder kann das. Du musst es halt nur machen wollen. So.
Ja. Ist genau. Du da Haribo nebenbei, Kai, oder was knistert da immer so?
Der Knistermann.
Da hat er eine Tüte Haribo am Start, oder was machst du da? Ach so. Der baut sich ein.
Na gut, ach nee, okay. Das würde ich nie tun hier. Da hören ja alle zu. Ja, aber das wir haben uns ja auch vorher die Drogen lassen wir heute draußen.
Ja. Ich habe ja die Platte gerade hier in die Kamera gehalten, weil ich die auch habe. Habe ich mir auf dem Flohmarkt gekauft. Und das große Pech, wenn man alte Punkplatten kauft, ist ja, dass das halt alte Punkplatten sind. Die sind ja meistens im Arsch. Ne? Ja. Die, so, und diese hier, die ich hier habe, die ist noch nie gespielt worden. Die war noch statisch aufgeladen und da ist noch
dann dieses, ist das dieser, auch gar keine richtige Punkplattenpackzettel.
Das muss irgendwie mal einer. Das die hat ist mir ja einer einfach geschenkt nur so bekommen. Das hat mir irgendeiner wahrscheinlich irgendwo geschenkt bekommen, hat sich gedacht, was ist das für ein Scheiß? Kenne ich nicht. So. Und stand dann irgendwie jahrelang im Regal. Und ich habe sie gekauft, irgendwie für 3 Euro oder sowas. So, weil Punkplatten zu kriegen, auch viele, auch alte Ärzte-Sachen und sowas, auch alte Hosensachen, kriegst, die sind alle im Arsch. Mhm. Die kannst du gebraucht nur in wirklich Schrottzustand kaufen. Da war ich total froh, dass die hier, ne? Und die bleibt jetzt auch so.
So. Ja, richtige Sammler spielen ihre Platten ja eh nicht ab. Die lassen die ja eh eingeschweißt.
Blödsinn. Totaler Blödsinn. Spotify macht es uns ja allen ein bisschen leichter. Du kannst die Sachen ja einfach nur noch in den Schrank stellen und brauchst sie nie wieder zerkratzen. Das ist ja ganz schön.
Ja, wobei ich bin ja so ein altmodischer Knochen irgendwie. Ich habe noch nicht einmal auf Spotify was gehört, weil ich nichts mit diesen Sklaventreibern zu tun haben will. Und deswegen höre ich meine Scheiße immer nur selber und mache mir das kaputt und das Vinyl. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was du sagtest, finde ich eben auch irgendwie. Es geht nicht darum, ob man Musik kann oder nicht, sondern wichtig ist, dass man es tut. Wie bei so vielen Dingen im Leben. Finde ich auch. Und ich glaube, das ist auch wirklich das müssen wir dem Punk Danke sagen, auch wenn ich nie wirklich Punk war, dass die das gezeigt haben, dass das geht. Und dass man, ja, dass es nicht wichtig ist, tolle Solo spielen zu können, um Menschen mit Musik zu bewegen, sondern dass es um ganz andere Dinge geht. Das finde ich auch.
Ich habe dann irgendwann wirklich echt angefangen aufzusaugen, was ich halt bekommen konnte. Ob es die Ramones waren, ob es The Clash war, also die ganzen wirklich Oldschool-Sachen, dann aber auch so die Descendants und so weiter und so fort. Also wirklich wie so eine achtarmige Krake die ganze Zeit nur geschaut, wo ich noch irgendwie Tapes herkriegen könnte oder CDs oder dies, das oder Vinylplatten. Und bin ab da wirklich die ganze Zeit nur noch auf Konzerten gewesen. Ich weiß nicht, wie oft wir in der Scheune Konzerte veranstaltet hatten. Ich habe mir, egal welche Band es war, angeschaut und wollte einfach hinter diese Magie kommen. Ich wollte irgendwie verstehen, was fasziniert mich daran so sehr. Und irgendwann bin ich halt einfach auf den Trichter gekommen, dass es halt einfach diese Unmittelbarkeit des Moments halt einfach ist. Und in Anführungsstrichen auch dieses Unberechenbare, diese leichte Gefahr im Grunde genommen auch.
Stimmt, trifft er den Ton oder trifft er den Ton nicht? Und man freut sich über jeden richtigen Ton. Also man, das jetzt, was dabei auch so wichtig ist, die Istheit des Moments. Wenn das C-Dur stimmt, dann ist es wunderbar und man weiß aber nicht, ob danach dann was, ja. Ich verstehe, was du meinst, auch sehr philosophisch das Ganze.
Naja, das fand ich halt einfach ganz, ganz, ganz großartig. Und als ich dann gesehen habe, wie viele Bands es doch eigentlich auch in unserem Umkreis halt irgendwie gab, da habe ich irgendwann gedacht, so, boah, das kannst du doch auch oder das könnte man doch zumindest mal probieren und so. Und dann, weißt du, und dann sind wir wirklich an einem Abend sind wir dann halt zu so Kaschem-Shows gefahren, wo dann halt irgendeine Band aus den Staaten gespielt hat vor 10 Leuten. Die haben einem wirklich den Hintern versohlt und dann bist du am nächsten Tag halt irgendwie nach Lingen in die Emsland-Halle gefahren und hast Fury geguckt und so. Und das war eine ganz, ganz, ganz spannende Zeit, weil ich die ganze Zeit umgehauen war von einem Konzert nach dem anderen. Und jedes hatte ja immer so sein ganz besonderes Momentum, weswegen der Abend so wahnsinnig gut war. So.
Und wann kam da der Moment, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt selbst?
Mein großer Bruder ist 5 Jahre älter und der hat dann irgendwann ein Abitur gemacht und die hatten eine Abi-Band und haben mich gefragt, ob ich Smells Like Teen Spirit von Nirvana singen wollte und habe das dann halt gemacht und habe auch noch Keyboard gespielt zu einem The Clash-Song, was ja auch, also eigentlich totaler Frevel ist. Aber hey, man nimmt mit, was man kriegen kann. Dann war ich nach einem Auftritt für 3 oder 4 Tage so heiser mit nur einem gesungenen Song, dass ich nichts mehr konnte, war aber so infiziert, dass ich gedacht habe, boah, ich will das unbedingt wieder machen.
Wie alt warst du da?
Da war ich 15 oder 16.
Ja, okay.
Ja, oder? Ja, 14, 15, so die Ecke, genau. Und dann haben wir irgendwann angefangen, die Donuts zu machen. Eigentlich mehr oder weniger in einem Proberaum von der Scheune, von dem Jugendzentrum und haben dann eben auch die Pistols gecovert und solche Sachen. Haben dann irgendwann angefangen, eigene Songs zu schreiben oder was wir gedacht haben, was eigene Songs sind. Das war wirklich, also Kraut und Rüben zu Anfang. Und irgendwann ist da aber wirklich echt so viel mehr raus geworden. Ich kann dir gar nicht ganz genau sagen, wann das so passiert ist alles. gefühlt hatten wir auf einmal zwei Demo-Tapes und danach irgendwie unsere erste eigene CD zumindest am Start. Und haben dann wirklich angefangen zu verschicken und Shows zu kriegen, wo es halt nur geht. Und das haben wir dann halt so 3 oder 4 Jahre DIY halt einfach gemacht, bis Ende 98 eben Gun Record, Supersonic, dieser BMG-Ableger damals halt uns gesigned hat. Und kurze Zeit später die Platten, die wir dann da gemacht haben, auch über Burning Heart Records im Rest von Europa halt rausgekommen sind, auf diesem wunderbar renommierten Punk-Label. Und wir haben eigentlich gedacht, so Ende 98, lass das mal ein Jahr machen und dann gehen wir alle wieder studieren. Naja, jetzt sitze ich halt bei euch im Podcast.
Das stimmt, eine weitere Gemeinsamkeit ist, ich habe auch mal versucht, Lehramt zu studieren.
Bitte, welche Fächer denn?
Ich hatte Sonderschulpädagogik und habe, was war denn das, Musik und ich weiß gar nicht mehr, was noch, irgendwas, keine Ahnung. Es war aber, ich und das Studium, wir haben uns nicht so gut vertragen, also das war nicht so gut. aber wie gesagt, ich habe auch mal Lehramt studiert, also insofern noch eine Gemeinsamkeit.
Aber ihr wart doch auch super jung eigentlich und früh dran, als das so richtig mit Fury losging, oder?
Na, wir waren schon so Anfang 20, waren wir, ne?
Ja, ich war schon älter. War schon so Mitte 20.
Aber habt ihr denn jemals irgendwie, also gab's so einen Moment, an dem ihr auf einmal gemerkt habt, okay, pass auf, das wird jetzt gerade was? Also ihr seid doch bestimmt nicht mit der Idee rangegangen, wir machen eine Band und das wird das Ding, von dem wir mal leben können oder so.
Na, sagen wir so, aber wir wussten, dass wir davon unbedingt leben wollen. Und dann gab es irgendwann den Moment, wo wir eine Session gemacht haben, wo wir in der Besetzung zusammen Session gemacht haben, was wir zu der Zeit viel gemacht haben. Und da war klar, bei der Session passierten plötzlich Dinge, die mit den anderen Leuten vorher nicht passiert sind. Und da war irgendwie klar, und dann haben wir einen Gig gemacht, ich glaube, das war Reiners und meine Band, und wir waren mit Fury Vorband, aber hatten noch nicht einen Song, sondern haben nur von E-Dur bis E-Dur gespielt und waren einfach viel besser als die Band, mit der wir vorher geprobt hatten. Und irgendwie war das dann klar, so weiß ich auch nicht. Da gab's wenig Fragen dann so richtig.
Ja, aber das ist geil. Ich liebe das so sehr, wenn Bands halt irgendwie mit dieser wirklich kopfüber sich da reinfallen lassen, weil sie halt irgendwie das machen müssen, so das Gefühl haben, dass das ist etwas, also so getrieben zu sein. Das finde ich großartig. Das liebe ich wirklich.
Ja, ich glaube auch, das ist auch die Musik, die ich liebe, wo ich das Gefühl habe, das sind Leute, die sind getrieben, die müssen das so machen, wie sie es machen. Und ich meine, heutzutage, die Zeiten führen ja auch dazu, dass die Leute eigentlich, ich meine, wegen des Ruhms und des Geldes brauchst du es bei Spotify nicht mehr machen als junge Band. Sondern du musst es wollen, auf jeden Fall, sonst kannst du es gleich lassen, glaube ich, heutzutage.
Ja.
So, also, insofern sind die schlechten Zeiten vielleicht wieder gut für die Kunst und die Kultur, wer weiß es.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt zumindest.
Ja, genau. Aber sag mal, mir fällt jetzt noch eine ganz andere Geschichte, auch völlig aus dem Zusammenhang. Ich habe gelesen, dass ihr mit Kraftklub zusammen die Bühne getauscht habt bei irgendeinem Gig in Köln. Und wie habt ihr das gemacht? Das würde ich gerne mal wissen, weil das klingt wirklich total lustig, finde ich.
Ja, wir haben auch da, also wir haben mit den Donuts, machen ja unser eigenes Label, unser eigenes Management und so weiter, und wir überlegen uns halt einfach immer, wir können keine Fufis in den Club werfen. Also wir können jetzt irgendwie nicht mit einer NASA-Lightshow oder sowas halt irgendwie hausieren gehen. Das wird auch gar nicht passen. Und die Schnapsideen sind ja meistens am Ende dann immer die besten irgendwie. Und dann waren wir zu der Lauter als Bomben-Tour in Köln und haben im E-Werk gespielt. Und eine Woche vorher oder sowas haben dann Kraftklub eine Zusatzshow im Palladium an dem Tag angekündigt.
Stimmt, da geht das, ja, alles klar.
Genau, die hätten also den Tag danach im Palladium gespielt. Das war dann ausverkauft und haben gesagt, okay, dann machen wir noch eine Zusatzshow. Und auf einmal war die Situation da, dass wir halt quasi gegen Kraftklub gespielt haben. Und für Nicht-Kölner, das E-Werk und das Palladium, die liegen halt wirklich an der gleichen Straße direkt gegenüber. Ja. Die beiden Eingänge sind direkt gegenüber voneinander. Und dann haben wir uns überlegt, so, boah, was können wir denn da machen? Irgendwie, das wäre doch ganz lustig, wenn wir da irgendwie einen Quatsch rausmachen. Und haben dann den Brummer Felix halt irgendwie per SMS drangsaliert und haben dann so gefragt, ey, Soll man nicht einfach irgendwie so eine Geheimaktion machen und einfach die Bühnen tauschen? Kraftklub sind halt auch so Leute, mit denen kannst du halt sowas auch machen. Also das sind halt auch einfach super Typen so. Und da kam direkt sofort zurück, boah, eigentlich eine ganz geile Idee, aber da müsste natürlich schon ein bisschen Planung her. Und dann haben die eigentlich nur so aus Quatsch gesagt, wie wäre es, wenn wir einfach beide Bands um 21.45 Uhr einen Stromausfall faken auf beiden Straßenseiten? Dann hätten wir genug Zeit, im Grunde genommen Techniker auf die Bühne zu schicken, die halt irgendwie ein bisschen rumschrauben und so weiter. Und in der Zeit könnte man ja schnell das Etablissement wechseln. Dann haben wir nachmittags, damit wir einen Soundcheck machen konnten, so geheime Shuttles organisiert, weil wir konnten ja nicht über die Straße gehen. Es standen auf beiden Seiten ja schon irgendwie Fans und haben gewartet und sind dann so mit so Shuttles aneinander vorbeigefahren oder sind Kraftklub zu uns gefahren zum Soundcheck machen und wir zu denen. Und abends haben wir es dann also wirklich so gemacht, dass wir um Punkt 21.45 Uhr einfach ein Zeichen von unserer Tourmanagerin Maya bekommen haben und dann wurde zack beim FOH der Sound ausgemacht. Und dann haben wir also quasi wirklich nur noch so auf der Bühne gespielt, also hoppla, oh, hier ist gerade was kaputt gegangen. Wir kommen gleich wieder. So, und dann sind wir runter von der Bühne, haben irgendwie schnell ein paar Jacken übergeworfen, sind rüber über die Straße und dann hatte die Rote Gourmet-Fraktion netterweise auf halber Strecke einen Biertisch hingestellt mit selbstgemachten Schnaps. Ohne. Dann haben wir uns mit Kraftklub an diesen Tisch getroffen, haben kurz den Schnaps geäxt und sind weitergelaufen und dann standen wir bei Kraftklub auf der Bühne und die auf einmal bei uns, als das Licht wieder anging. Und
voll dann hat jeder dort
jeweils einen Song gespielt. Und danach war das Publikum halt so aus dem Häuschen, dass der Rückweg dann eigentlich auch egal war. Da konnte man halt sagen, dauert es ein bisschen, bis Kraftklub wieder da sind und so. Und dann sind wir wieder zurück. Das war halt eine super Aktion. Und da haben wir im Nachgang sogar den Deutschen Popkulturpreis bekommen.
Dafür applaudiere ich jetzt nochmal.
Ja.
Super
Aktion. Ja, aber da siehst du es wirklich. Weißt du, die besten Ideen sind wirklich immer die Schnapsideen und die nichts kosten. Also das ist glaube ich auch echt so ein Ding, weswegen einige Bands langlebig sind und andere Bands halt so zerschellen an diesen Größenwahn, dass man immer Gott weiß, wie teuer alles machen muss und so. Also
da sagst du wahre Worte, ja, klar. Aber geile Aktion, also das für sowas finde ich super. Ich meine, wir hatten auch mal so einen wunderbaren Stromausfall, der eigentlich dazu geführt hat, dass Won't Forget so ein Selbstgänger geworden ist, weil der Strom nämlich genau ausfiel in dem Moment, wo wir Won't Forget spielten. Und das dauerte lange, weil das war in Duisburg im Parkhaus oder so damals.
Ja.
Da hatten die irgendwie den Strom gefaked, damit wir da überhaupt spielen können. Und dann war 5 Minuten kein Nichts mehr da irgendwie. Und dann hat das Publikum halt 5 Minuten lang Won't Forget gesungen, bis das Strom wieder da war. Und wir haben uns überlegt, das müssen wir eigentlich jeden Abend faken. Weil solche Fehler natürlich finde ich ja auch mittlerweile das Schönste, was dir eigentlich passieren kann, sind gute Fehler auf der Bühne. Weil wenn du die Wolle nimmst und gut löst, dann hast du gewonnen, weil das Publikum natürlich auch nach Hause geht und sagt, warst du bei der Show, wo das und das passiert ist? Weil wenn du immer nur das Gleiche spielst, ist es halt, ja, dann hat halt jeder das gesehen. Das ist halt langweilig. So oft, finde ich jedenfalls. Aber die Aktion super. Also falls wir mal in der Nähe sind, ruft uns an und wir machen gerne Ordnung, machen wir gerne mit.
Aber du musst dann auch Jörg und Ole anrufen wegen dem Tisch mit dem Schnaps in der Mitte.
Ja, genau, den müssen wir natürlich.
Ja, aber da quadrieren sich Kreise, ey. Das wäre schon sehr lustig.
Wirklich. Ja.
Ganz im Ernst. Ich finde es überhaupt, also ich meine natürlich, ihr wart eine lange Zeit weg und so. Ich finde es aber total ein Frevel, dass wir eigentlich nie wirklich mit Fury und den Donuts zusammengespielt haben.
Das holen wir nach.
Ja.
Und das schreibe ich mir mal ganz kurz auf hier. Ich schreibe mir das ganz kurz mal auf, damit wir das nicht vergessen. So. Zack.
Das haben wir da oben, ne? Genau. Und mir fällt gerade noch E-Werk ein. Wir haben im E-Werk gespielt und wir waren damals ziemlich laut für eine Popkapelle. Und da fiel die komplette linke Etage an der Bar, fiel alles, was an Glas da war, fiel aus dieser Bar raus, wie beim Soundcheck, weil der Bassdrum wohl auch ein bisschen zu laut war.
So, aber das ist eine andere
Geschichte.
Geil, sehr gut.
Wir haben mal in einer Podcast-Folge darüber gesprochen. Das fand ich mega interessant, weil ich bin ja nun eben kein Musiker. Ich finde das so geil, wie ihr euch hier als Musiker so untereinander unterhaltet. Aber bei einigen Sachen ist man da natürlich auch so als Musikfan außen vor. Und zwar haben wir uns darüber unterhalten, dass Kai und Christoph, ihr erzählt habt, dass es für euch was ganz anderes ist, Melodien zu schreiben für englische Texte, als Melodien zu schreiben für deutsche Texte. So. Und ihr habt mir das erklärt, weil die deutsche Sprache halt viel härter ist und da kann man ganz anders phrasieren oder muss man anders phrasieren und deswegen sind die Melodien im Englischen ganz anders und so. Jetzt habt ihr ja, Ingo, mit der Band auch beschlossen, nach vielen, vielen Jahren, 2014, von Englisch auf einmal nur noch deutschsprachige Musik zu machen. Mhm. Was hat denn dazu geführt? Das hast du wahrscheinlich schon 100.000 Mal erzählt, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz anreißen. Und kannst du das auch bestätigen? Fällt euch das möglicherweise jetzt auch leichter, die deutschen Texte zu schreiben? Oder sehnt ihr euch das manchmal auch zurück, mal wieder was Englisches zu machen, weil man da anders Melodien schreiben kann und muss?
Ja. Warum haben wir das gemacht? Bock.
Ja.
Bock. Also, die Tour mit Flog & Molly 2013 in den USA, die war so ein, da gab es so einen Moment, wo wir alle am Merchandise-Tisch gestanden haben, in San Diego, glaube ich, als Flog & Molly im House of Blues dann gespielt haben. Und das Publikum jede Zeile von jeder Strophe aus einer Kehle mitgesungen hat. Und wir haben Flog & Molly, ich weiß nicht, 20, 30 Mal vorher schon in Deutschland halt irgendwie gesehen, auf Festivals hier und da. Und auch da wirbelt die eine Menge Staub auf. Das war aber trotzdem nochmal ein ganz anderes Level an Intensität, also in Verbundenheit mit dem Publikum. Und wir sind einfach so zu dem Schluss gekommen, das kann eigentlich nur daran liegen, dass es keine Transferleistung geben muss, was das Übersetzen von einem Text halt angeht. Also die treffen die Leute halt nicht nur am Kopf, sondern halt wirklich im Herzen so. Und dann haben wir irgendwann auf einer Pinkelpause irgendwo kurz vor Las Vegas oder sowas an so einem Kaktus angehalten und haben gesagt, ey, das müsste man doch eigentlich auch mal probieren. So. Und wir haben uns eigentlich die ganzen 20 Jahre davor der ganzen Sache verwehrt. Sobald ein Label angekommen ist und gesagt hat, hey, hier Silbermond, gerade riesengroß, hier Peter Fox, riesengroß, hier, mach doch mal Deutsch. Dann haben wir eigentlich schon aus Anti-Haltung gesagt, nee, machen wir nicht. So. Aber es war nie so, dass wir das kategorisch für uns ausgeschlossen hätten. Es war einfach nur nie das richtige Timing da. Und da haben wir dann immer gesagt, hey, fuck it. Und die Band wird 20, lass uns eine 7-Inch rausbringen, einfach so zum 20-Jährigen, so ein Special. Und dann testen wir einfach mal, ob wir das in Deutsch hinbekommen.
Und wenn ihr habt das nur getestet erstmal tatsächlich.
Wenn du so willst. Also wir sind schon mit der Idee rangegangen, dass wir eine 7-Inch halt irgendwie machen auf Deutsch. Dann wäre es im Grunde genommen, wenn das schief gegangen wäre, wäre es eigentlich nur so ein Special für die Fans gewesen. Und wenn es halt gut läuft, dann wüsste man zumindest, was man damit machen kann. Und diese Sessions, die wir dann dazu gemacht haben, sind so ergiebig gewesen. Und das Feedback, was wir von Freunden und so damals bekommen haben, war, hä, warum hat das jetzt 20 Jahre gedauert, bis ihr die Platte macht, die ihr eigentlich immer hättet machen sollen?
Ja. Also, was habt ihr euch denn vorher gewünscht? Dass das gut ankommt oder dass das nichts wird?
Nee, wir haben uns natürlich schon, also man wünscht sich natürlich schon das Beste irgendwie, aber das, was wir uns nicht gewünscht haben, also was ich wirklich mit Pauken und Trompeten sagen kann, ist, wenn das so eine Middle-of-the-Road Texterei geworden wäre, dann wäre das falsch gewesen, weil es gibt für mich persönlich zumindest nur so 3-5% gute deutsche Songs und Texte. Das meiste davon, das Gros von dem, was im Radio läuft, finde ich fürchterlich, weil es sich unglaublich selbst genügt, auf den eigenen Füßen rumsteht, keine Position beziehen will und.
Noch eine Gemeinsamkeit.
Bitte, wie schön. Ja. Und dann bin ich halt hingegangen und habe mir wirklich meine alten Punkplatten wieder rausgeholt, die alten Deutsch-Punk-Platten, also von Slime über Butterlife bis auch so alte Hosen, Ärzte und so weiter, um mal zu gucken, wie texten die denn eigentlich? Dann bin ich hingegangen und habe mal geguckt, was machen denn Casper, was machen denn Kraftklub, was machen denn Materia und so weiter und so fort oder Dendemann und so, weil ich das auch gute deutsche Texte finde und habe mir dann aber auch wirklich das knietiefe Materium gegeben und bin durch sämtliche Schlagersender im Radio und hab die einfach angelassen im Auto, um einfach mal zu gucken, was da so passiert. So. Um mich quasi einzunorden, auch in der Richtung, was ich nicht will, textlich. So. Und mir war irgendwann klar, das muss halt Richtung haben. Das muss halt Drive haben und Richtung. Und dann dürfte das schon irgendwie funktionieren. Und dann haben wir das große Glück gehabt, dass wir zu dieser 7-Inch halt Tim, den Sänger von Rise Against, angefragt haben, ob er nicht Lust hätte, auf Deutsch zu singen, meinen Song. Und der hatte dann gerade mit Rise Against irgendwie, ich glaube, in Fort Collins oder so, glaube ich, in den Blasting Room Studios eine neue Platte aufgenommen mit Leuten von The Descendants und hat gesagt, sure, let's give it a shot. Und dann habe ich dem den Text von Das Neue bleibt beim Alten von diesem Song habe ich ihm quasi geschickt im Original, habe ihm das Ganze intentionsmäßig, also inhaltlich übersetzt, habe das Ganze nochmal lautschriftlich aufgeschrieben für ihn, wie ein Engländer quasi das aussprechen müsste. Und ihm das Ganze auch nochmal als Guide-Vocals, halt so als Demo-Vocals halt rübergeschickt. Und dann kam nur eine Mail zurück, I'll try my very best. Und 2-3 Wochen später habe ich dann eine SMS bekommen. Da war ich gerade im Stau auf der A1 irgendwo bei Schwerte. Und dann war das halt Tim von Rise Against. Und meinte so, I'm in the studio right now. Could you lead me, guide me through the song? Und ich so, fuck.
Nö, der Stau war doch ganz passend mal.
Ja, ich stehe gerade auf der Autobahn. In anderthalb Stunden bin ich zu Hause, dann kann ich das machen. Dann mache ich Skype an. Und dann komme ich zu Hause an, klapp Skype auf und sagt er nur, we're done. It's done. We got it. Und dann hat er in wunderbarster Chris Howland-Manier diesen Song gesungen.
Chris Howland?
Ey, ja, ey. Ich meine, sei mal Ami und dann musst du das Wort Architekten singen.
Also, überhaupt, das musst du als Deutscher auch erstmal singen.
Das ist wohl wahr.
Ja, Ende vom Lied ist, diese 7 Inch ist so gut angekommen, dass wir gesagt haben, ey, lass uns das einfach weitermachen. Lass uns einfach ein komplettes Album in Deutsch ankündigen und gucken, was passiert. Und natürlich gibt's Leute, die sagen, oh, fand ich früher aber geiler.
Oder ja, die
aber
hast du immer.
Da, die 98 oder 99 anderen Prozente haben gesagt, ja, na endlich, Halleluja.
Und ja.
Ja, seitdem ist, haben wir auch dieses Gefühl, dass so die Intensität und Verbundenheit mit den Leuten auf Shows nochmal gewachsen ist.
Mist, und wie hat das eure Art, Melodien zu schreiben, verändert?
Wir sind wieder härter geworden dadurch, was ein schöner Nebeneffekt ist. Wir hatten eine Zeit lang auch sehr viel, wir haben immer durchaus Pop-Appeal auch mit den Donuts gehabt und so weiter, aber eine Zeit lang war das so ein bisschen so, dass wir schon fast verlernt hatten, wieder geradeaus zu zocken. So, und alleine durch diese Vielsilbigkeit der deutschen Sprache,
ja, ne?
Hast du direkt sofort dieses Maschinengewehrgefühl, was
ja, stimmt.
Da musst du die Leute ankeifen. So. Und das ist sich dann ganz gut ausgegangen.
Ich habe auch so ein paar Freunde, die sagen, die verstehen kein Deutsch, aber die sagen auch immer, das ist so komisch, wenn ihr euch untereinander unterhaltet, klingt das immer sofort, als wenn ihr in Polen einmarschieren wollt.
So sieht's aus. Und das hat also da wirklich echt viele Knoten platzen lassen, wieder straight und geradeaus zu spielen, was echt schön ist. Um deine Frage noch zu beantworten, wollen wir das jetzt auf Deutsch so weiterführen? In einer perfekten Welt möchte ich eigentlich beides immer haben. Wir haben auch die Carajo auf Englisch übersetzt und auch in den USA veröffentlicht. Wir sind dann ja nochmal mit Floggin' Molly und Rancid und so auf so einer Bahamas-Cruise gewesen, auf so einer Fähre um die Bahamas 3 Tage lang und haben dann da halt irgendwie gespielt, noch so mit 20 anderen Punkbands, was echt sehr lustig war. Und die Lauter als Bomben habe ich auch schon auf Englisch eingesungen. Die Texte lagen auch quasi simultan übersetzt im Giftschrank zu Hause irgendwo rum. Und auch das werden wir wahrscheinlich irgendwann nochmal veröffentlichen. Und ich schreibe eigentlich immer parallel. So.
Aha. Ja. Falls Japan nochmal anrufen sollte, dann könntet ihr sofort wieder los.
Hi.
Tadashi-san, hangi tao. Dann geht was.
Ja. Ja, sehr gut. Ich weiß jetzt alles.
Dann haben wir alles, oder?
Ja. Haben wir. Wenn nicht, machen wir noch eine zweite Folge. Und irgendwann, genau, und wenn wir mal in der Nähe spielen, dann lass uns mal diese Aktion, finde ich super, mit Kraftklub. Ja. Das ist der Hammer.
Das ist cool. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Muss ich echt sagen.
Voll geil.
Okay, ach, schön. Ja, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, dann wieder mit einem anderen Gast. Vielen, vielen Dank, Ingo.
Ja, danke euch, danke für die Einladung. Das war sehr, sehr nett mit euch. Also hat mir wirklich, es war mir nicht einerlei.
Schon mal gut. Vielen Dank.
Das sagt Vince immer. Müssen wir achten. Es war ihm nicht einerlei.
Genau. Euer Produzent. Okay, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Alles und tschüss, bleibt gesund.
Tschüss.
Ja, ihr bitte auch. Danke.
Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.